Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge in unserem Podcast Bindung von Anfang an. Heute habe ich wieder was sehr Spezielles mitgebracht, worüber ich mich total freue. Es gibt nämlich heute wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich eine echte Powerfrau heute hier zu Gast, Nina Winner, die Soul-Mama. Höchstpersönlich wird sich jetzt nochmal für euch vorstellen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich da so in dieser Form mich mit euch verbinden kann. Ich bin Emotional Coach für Frauen und habe mich eben spezialisiert auf alle Frauenthemen rund ums Mama-Sein, angefangen von Kinderwunsch über die Schwangerschaft, die Geburtsvorbereitung und dann natürlich die Arbeit mit den Mamas, was dann natürlich auch oft in der Traumaheilung ist und auch in der Burnout-Prävention. Und das ist so meine Aufgabe, glaube ich, für die ich da bin, die mich auch sehr stark erfüllt und freue mich, dass ich da heute ein bisschen über meine Arbeit sprechen kann. Danke, Annabelle.
Ja, sehr gerne. Das ist ja, für mich ist es ja auch so ein Herzensthema, gerade alles dieses Thema rund um Bindung und Geburt. Und ich habe es in anderen Folgen schon gesagt, Bindung ist ja nicht immer nur die Mutter-Kind-Bindung, sondern es ist eben auch oft dieses, wie bin ich bei mir, wie bin ich, ich nenne es dann Selbstanbindung, kann man wahrscheinlich, oder Selbstliebe kann man das ja auch nennen, wenn Bindung Liebe ist, dann ist Selbstanbindung auch Selbstliebe. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, gerade nach einem Geburtstrauma anzuschauen, weil das ja doch oft für die Frauen so ein erlebter Bruch ist, in dem, wie es vielleicht in der Schwangerschaft, wie sie es erlebt haben, Schwangerschaft war vielleicht schön und sie hatten einen guten Kontakt und dann kam dieses absolut überwältigende Erlebnis und dann, wo den Faden wieder aufnehmen, wo kann ich wieder anfangen? Was, wie erlebst du das in deiner Arbeit? Was sind so die ersten kleinen Schritte, die Frauen dann wieder gehen können?
Ja, es ist wirklich, wirklich so, dass gerade das Geburtstrauma selber ganz tiefe Spuren hinterlässt, weil es einfach als Teil unserer Sexualität Teile unserer Grundbedürfnisse abdeckt und da eine Verletzung natürlich dann auch wirklich gröbere Auswirkungen auf unseren Gesamtorganismus hat, nicht nur Körper, natürlich auch die Psyche. Und da ist es anfangs sicherlich wichtig, also ich setze da an, dass es am Anfang mal wieder darum geht, wieder ins Spüren zu kommen, also eine Verbindung zum Körper wieder herzustellen, weil der Körper an sich die Kapazitäten hat und die Ressourcen hat, um sich selber zu heilen. Also man sieht das eben, wenn man auf andere Säugetiere schaut, gerade Beutetiere, die in der Wildnis leben und die ja eigentlich tagtäglich da quasi dem Tod entkommen und die ja eigentlich dann auch schwerst traumatisiert sein könnten, was sie aber nicht sind, weil sie einfach die angeborene Fähigkeit haben, dieses Trauma abzuschütteln. Das heißt, es ist dem Körper gegeben, diese Fähigkeit, auch traumatische Erlebnisse, das sind dann wie so Energieblockaden im Körper, abzuleiten und auszuschütteln. Und so setze ich an in der Arbeit mit den Frauen. Das heißt, dass wir gar nicht allzu groß in die Geschichte selbst eintauchen, sondern wirklich bei den Symptomen im Körper ansetzen, was ja oft nach einer traumatischen Erfahrung wirklich in dieser, teilweise in der Taubheit ist. Also dass man dann auch überhaupt gar kein, man fühlt sich wie in so einer Blase, in so einer Taubenblase, dass teilweise die Frauen ja auch sagen, ihnen fällt es sehr schwer, Liebe zu spüren für dieses Kind, was dann natürlich nochmal dazu führt, dass sie einfach wahnsinnig große Schuldgefühle und Schamgefühle auch haben. Also diese Taubheit, was dann aber wieder dazu führt, dass dann dieses Erlebnis, was ja irgendwo verarbeitet und losgelassen werden will, dann eben in so Panikattacken oder Albträumen oder Flashbacks so wieder nach oben kocht. Und da ist es, habe ich wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, beim Körper anzusetzen und das so auszuleiten über wirklich geführte Bewegungsabläufe, die so eigentlich ganz unspektakulär daherkommen und aber viel auslösen können. Also wo dann die Frauen dann auch berichten, dass sie entweder sehr, sehr stark weinen müssen, ohne jetzt emotional in dieser Geschichte zu sein, sondern einfach, das kommt so über sie, ist wirklich was sehr Körperliches. Oder auch so ein Schütteln, ein Zittern, dass da einfach sichtbar wird, dass diese ganz, ganz festsitzende, blockierte Traumaenergie dann wieder ins Fließen kommt und so ins Abfließen kommt. Also das ist bei mir immer der erste Ansatz, ins Spüren und dann ins Ableiten kommen. Und dann einfach auch wieder schauen, wie kann man dann da ansetzen beim Körper, dass es wieder zu dieser Verbundenheit kommt. Weil ja einfach ein Trauma und gerade das Geburtstrauma handelt halt immer von einer Grenzverletzung. Also unsere Grenzen wurden da absolut überschritten und verletzt, körperlich und auch psychisch, seelisch auch. Und da die Verbundenheit wieder herzustellen und dieses traumatische Erlebnis zu integrieren wieder in das Leben. Also für mich ist da die Heilung eines Traumas jetzt nicht, dass wieder so alles ist wie vorher, ja, dass man da den Anspruch hat, es muss mir wieder so gut gehen wie vorher, sondern dass man es wirklich so ganzheitlich sehen kann und diese Erfahrung in das Gesamtleben integrieren kann. Also da auch wirklich noch gemeinsam nachschauen kann, was sind da die Lebensthemen, die vielleicht vorher auch schon nach Auflösung gestrebt haben, wo jetzt das Geburtstrauma dann, in dem ist es dann gegipfelt quasi, so als Aufruf an die Frau, hey, da gibt's was, da musst du absolut hinschauen. Und was ich eigentlich immer so einen ganz schönen Prozess finde, wenn man sich dieses Gesamtbild anschaut, weil dann wirklich auch sehr viele Frauen dieses negative Erlebnis irgendwann so integrieren können, dass sie daraus sehr viel Kraft schöpfen können, weil sie durch dieses Erlebnis sehr viel über sich gelernt haben, sich jetzt viel besser abgrenzen können und besser auf sich schauen können. Also da auch irgendwo dieses ganz schwere und dunkle Thema, diesen Lebensabschnitt so weit mit sich heilen können, dass das ja fast wie so ein Schatz für sie geworden ist, ja, wo sie gewachsen sind. Also und das finde ich eigentlich immer einen ganz wunderbaren Schlüssel, weil man dann nämlich aus diesem, ich wünschte, es wäre nicht mir passiert und warum gerade ich und was hätte ich anders machen sollen, dass man da so rauskommt aus diesem Gedankenkarussell und das annehmen kann und sich selber vergeben kann und allen Beteiligten vergeben kann, um so dann auch irgendwann in diesen Prozess der Dankbarkeit zu kommen. Ja, weil also auf einer ganz anderen Ebene haben ja sowohl die Mutter als auch das Kind da sich Anteile dieser Erfahrung ausgesucht, um etwas Bestimmtes zu erleben und um das aufzulösen. Vielleicht eben gerade auch, ich meine, es ist so schön, dass man da über Bindung spricht, vielleicht auch gerade in dieser Situation von diesem Gefühl der Getrenntheit wieder zum Gefühl der Verbundenheit zu kommen. Also sich da diesen Prozess nochmal zu erarbeiten. Und deshalb finde ich halt gerade die Traumaarbeit extrem bereichernd, wo ja viele dann immer sagen, aber ist das nicht arg, wenn du dich damit beschäftigst und zerrt dich das nicht aus oder zieht dich das runter, macht dich das nicht traurig? Und natürlich berührt es mich immer wieder, aber ich finde es auch wahnsinnig schön, diesen Prozess dann mit begleiten zu dürfen, wo du dann wirklich siehst, wow, aus dieser verletzten Frau schält sich nochmal eine ganz andere Version von dieser Frau raus. Also es ist eigentlich ist es was richtig, richtig Schönes.
Ja, total spannend, ja. Ja, das ist auch mein Erleben. Das ist immer irgendwie doch eine Chance liegt in diesen Situationen. Und das Spannende ist ja auch, dass so ein Trauma ja total individuell erlebt ist, ne? Also es ist ja nicht so, dass egal, also Vielleicht denken jetzt manche, ein Kaiserschnitt ist immer ein Trauma oder ein Notkaiserschnitt ist immer ein Trauma, weil dann ist das ganz schlimm und ganz schnell. Nee, das ist wirklich, da gibt es ja so diesen Satz, ne, was für einen ein Trauma ist, für einen anderen ein schlechter Tag. Mhm. Also das ist wirklich, kommt ja auf so viel mehr drauf an, als, wie du sagst, als jetzt nur dieser eine Moment, sondern vermutlich findet man eben in der Lebenslinie doch Dinge davor. Und das finde ich auch immer wieder total spannend, weil ja, das ist das Geschenk, was das Kind, was die Geburt dann sozusagen mitbringt, was wir auspacken dürfen. Mhm. Und in der Geburt, sagt man ja so schön, ne, wird ja auch das Innere nach außen gestülpt. Mhm. Und wenn da eben was ist, was sich zeigen möchte, zeigt es sich. Ja, super spannend.
Auf alle Fälle, ja. Es ist auch so individuell, weil ja jeder einen anderen Lebensrucksack mitbringt und ja das Traumatische, also das, was ein Erlebnis zum Trauma macht, ist im Grunde das Gefühl, also auch vom Körper her, nicht sich nicht wehren, nicht kämpfen zu können, nicht flüchten zu können und dann in dieser Situation so erstarrt zu sein. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Reflex. Also wie gesagt, da haben wir ja wirklich fast alles gemeinsam mit den Säugetieren. Nur dass wir uns dann teilweise, weil unsere Gehirnkapazitäten so hoch sind, selber im Weg stehen. Weil der Körper an sich, der drängt immer nach Heilung. Also all die Symptome, die man dann nach einem Erlebnis, die dann auftauchen, die teilweise auch sehr subtil und komplex sein können und so vielschichtig, dass man es gar nicht mehr so gut auseinander sezieren kann, wo man dann weiß, ah ja, das ist ein Trauma, aber es können eben auch so depressive Verstimmungen sein, Schlaflosigkeit, teilweise Taubheitsgefühle in bestimmten Körperregionen, sowas. Ich hatte eine Mutter, die hat sehr stark unter so chronischen Kopfschmerzen gelitten. Und Herzrhythmusstörungen sind auch ganz, ganz oft kommen ganz, also habe ich schon echt einige Frauen gehabt, die da Herzrhythmusstörungen hatten, was eigentlich auch ganz klar ist, weil sie ein gebrochenes Herz hat, ja, weil sie da wirklich sehr tief verletzt wurde. Und das darf man auch nicht unterschätzen, diese Herz-Gebärmutter-Verbindung, die da ist, die dann wirklich, ja, getrennt ist. Aber wir dürfen es nicht, man darf es gar nicht so krass sagen, dass es jetzt quasi wie durchgeschnitten ist und man müsste da wieder die Verbindung suchen, sondern es ist eher so, dass die immer da ist, aber dass es wie durch dieses Taubheitsgefühl so überlegt ist, dass man es nicht mehr spüren kann und das Gefühl hat, man ist vollkommen getrennt. Aber es ist möglich, da wieder einen Zugang dazu zu finden, weil es bleibt vorhanden. Es ist nur blockiert, so müsste man sagen. Ja.
Ja, also der Schreck steckt noch in den Gliedern.
Ganz
fest,
genau.
Ist ja so dieser Spruch. Ne? Und da, ich habe es auch irgendwo gelesen, die Antilope, die fast vom Löwen gefressen wurde, liegt ja dann da wie tot. Und sobald sie außer Gefahr ist, lässt die diese ganzen angestauten Adrenalin- und Stresshormone raus, indem die irgendwie einen 3 Meter hohen Sprung macht und losrennt. Ja. Und damit baut die das dann und schüttelt sich und dann ist wieder
genau,
gut. Dann
genau.
Geht sie wieder fressen.
Ich hab da so einen angeleiteten Bewegungsablauf entwickelt, wo man das eben dann durchläuft, diese Phasen, diese Bewegungsphasen. Also wo man von dieser Erstarrtheit in dieses Zittern und Schütteln kommt und dann wirklich in eine sehr starke Bewegung, die ja für uns vielleicht auch ungewohnt sein kann, die aber ganz viel lösen kann. Also wo dann auf einmal fängt der Körper an zu kribbeln und es sind wieder Regionen spürbar, die vorher nicht so spürbar waren. Also das ist total schön, ja, den Prozess da zu begleiten.
Ja. Ja, wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Du hast es ja am Anfang gesagt, das ist deine Aufgabe, hier für die Frauen da zu sein. Und du machst es so, ja, mit einer gefühlten Leichtigkeit auch.
Also es ist, ich weiß nicht, inwieweit wir da jetzt ins Spirituelle abwenden werden, aber ich habe ja doch sehr viel auch mich mit mir beschäftigt, mit meiner Vorgeschichte, mit meinen Vorleben. Und da war immer die Arbeit mit den Frauen da. Also es ist, ich weiß auch noch als kleines Kind und dann als Teenager, dass es mir immer passiert ist quasi, dass ich anderen geholfen habe. Also dass ich da dann teilweise auch meine Freundin und sogar meine eigene Mutter gecoacht habe. Und natürlich habe ich damals noch das Label, ja, das wusste ich nicht, ich wollte immer Tänzerin werden, ja, bin das auch geworden, habe das auch ausgeübt, aber bin dann halt immer mehr ins Therapeutische gegangen. Aber das war irgendwie immer schon Teil von mir. Und was bei mir der Schlüssel war, waren die Kinder. Also jetzt noch gar nicht einmal meine eigenen. Also noch bevor ich selbst schwanger war und den Kinderwunsch hatte, hatte ich immer, also meine Verbindung zu Tieren und Kindern war immer da. Und es war immer auch, das musste ich für mich selber auch lernen, weil ich eben einfach sehr empathisch bin und auch hochsensibel, dass ich da Dinge gespürt habe, die teilweise sehr unangenehm für mich waren, also die mich dann auch überfordert haben, weil ich mit ihnen nicht umgehen konnte, weil ich nicht wusste, wo die herkommen. Kommen die von mir, kommen die von meinem Gegenüber? Und das musste ich mir halt erst erarbeiten. Mittlerweile ist es halt ein wahnsinnig tolles Werkzeug in meiner therapeutischen Arbeit, weil ich halt wirklich beim Gegenüber Dinge spüren kann, die sie selbst noch gar nicht spüren kann. Und ja, ich glaube, deshalb fällt es mir auch leicht, da diese schwere Arbeit teilweise gerade in der Traumaarbeit auch zu machen, weil ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, es kommt halt so zu mir. Und ja, deshalb sage ich da auch wirklich, es ist meine Lebensaufgabe, weil ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Genau.
Oh, super. Ja, und du arbeitest ja auch online. Mhm. Also bei Soul Mama ist ja die Plattform, wo man ganz viel von dir findet und zum Beispiel auch den Flug der Phönixfrau. Mhm,
richtig, ja.
So ein toller Titel.
Danke.
Ja, magst du dazu was erzählen? Also wie auch so eine Online-Arbeit aussieht. Das ist ja für viele dann doch noch ein bisschen unbekannt.
Das ist richtig,
fragen sich,
ja.
Wie das geht.
Also wir haben ja 10 Jahre lang in Wien gelebt und dort habe ich auch in freier Praxis gearbeitet als Therapeutin und weiß also, wie das quasi so im richtigen Leben ist, offline. Und es war schon länger irgendwo bei mir so eine Sehnsucht da, mich noch mit mehr Menschen zu verbinden. Und deshalb, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend und toll, was jetzt für uns möglich ist. Also, dass wir da jetzt in einer Zeit leben, wo das möglich ist, sich so zu verbinden, wie wir uns jetzt hier verbinden. Das heißt, ich war schon immer fasziniert von der Art zu arbeiten. Aber der wirkliche Schlüssel dann war unser Umzug aufs Land, in eine absolut traumhafte Gegend, wo aber klar war, dass ich so, wie ich bisher gearbeitet habe, nicht mehr weiterarbeiten kann, weil das einfach das Einzugsgebiet viel zu klein gewesen wäre. Das heißt, ich habe mich dann einfach zu 100% in die Online-Arbeit gestürzt und war aber anfangs noch skeptisch, ob das so übersetzen wird, ob das auch wirklich gerade in der therapeutischen Arbeit und mit so sensiblen Themen, ob das so übersetzen kann. Muss aber sagen, dass es nicht nur bei den Online-Kursen selber, aber natürlich auch in dem 1-zu-1-Coaching, so wie wir uns jetzt da so sehen, genauso gut funktioniert. Also ich genauso gut mich einspüren kann in die Frauen und mal genauso gut eine therapeutische Einheit halten kann. In den Online-Kursen selber, die ich da anbiete und eben auch das Programm Flug der Phönixfrau, was ja einfach auch so ein Traumaheilungsprogramm ist, ein Prozess, den ich mit begleite, aber nicht 1-zu-1, was mehr so ins Selbstcoaching geht. Da sehe ich sogar, dass die Frauen weniger abhängig von mir werden. Ja, weil so im therapeutischen Setting merkt man das, nicht bei allen, aber doch bei einigen Klienten, dass die wissen, okay, die kommen jede zweite Woche zu mir und die Nina, die macht das dann schon. Und es ist irgendwo, ja, entwickelt sich da so ein bisschen so eine Abhängigkeit von dieser Person, die da dann die Weiterentwicklung oder die Heilung vollführt. Und mir ist aufgefallen, dass die Frauen in diesen Online-Programmen doch mehr noch in die Selbstbestimmung gehen, weil sie wissen, okay, es ist von mir abhängig, wie viel sich tun darf. Wenn ich es nicht tue, es wird kein anderer für mich tun. Die Nina ist zwar schon auch da, wenn ich Fragen habe oder nicht weiterkomme, aber die Arbeit, die Materialien, die ich da zur Verfügung stelle, die muss ich schon selber machen. Von daher habe ich da wirklich gute und positive Erfahrungen mitgemacht. Was mir auch aufgefallen ist, gerade in der Traumaheilung und auch in der Burnout-Prävention, dass die Hemmschwelle natürlich viel niedriger ist, sich da online mit jemandem zu verbinden und denen das Herz auszuschütten und da die Dinge zu bearbeiten, als jetzt gerade für Mamas, ja, die vielleicht mit kleinen Kindern zu Hause sind, als sich jetzt da einen Babysitter organisieren zu müssen, dann zu schauen, okay, wo gehe ich da hin, wo in meinem Umkreis gibt's da jemanden, der vielleicht auch noch gut zu mir passt. Das kann man sich ja auch nicht immer aussuchen. Ne? Wer passt da jetzt zu mir, mit wem könnte ich mir vorstellen zu arbeiten? Von daher ist es, glaube ich, für beide Seiten, sowohl für mich als auch für die Frauen, wirklich ein großes Geschenk, dass wir da uns jetzt so miteinander verbinden können. So ist das gekommen und so ist auch die Soul Mama Plattform immer mehr gewachsen mit Angeboten, ja, rund um Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung und dann eben auch das Leben als Mama. Und das wächst so intuitiv, ja. Da kommt stetig was Neues dazu, was dann so auf die Welt gebracht wird. Vielleicht ist das auch, damit ich habe jetzt 3 Kinder, aber sonst hätte ich vielleicht 4, 5, 6 Kinder.
Okay. Also wenn ihr seht, es füllt sich nicht mehr auf der Soul-Mama-Plattform mit neuen Kursen, dann wisst ihr, dass Nina gerade ein anderes Schwangerschaftsprojekt
könnte sein, ja.
Ja. Ja, aber es ist wirklich, also diese Online-Arbeit, ich hatte auch schon ein paar so Kriseninterventions, also fast so Sitzungen, ne, so direkt nach der Geburt. Mamas halt mit Kaiserschnitten, die dann zu Hause nur liegen dürfen, das Baby ja haben, mitten auf dem Land sind, wo sollen die hin? Die können nicht jetzt in die Stadt fahren und mit ihrer Wunde und allem. Und es war auch oft so, dass es auch einfach gereicht hat, einfach nochmal so ein paar Gespräche, bisschen was nochmal, das ist ja dann noch so frisch, ne?
Ja.
Sacken lassen, ja. Runterkommen lassen und ja, das ja ist fast gar nicht anders möglich. Sei denn, man hat eine Hebamme, die so eine Ausbildung hat, aber ich glaube, das sind auch die wenigsten.
Eben, und auch die müssen ja schauen, dass sie da ihre Ressourcen zusammenhalten, wenn die jetzt auch noch die Seelsorge von all ihren Frauen übernehmen müssen. Mhm. Also irgendwo ist dann das Fass erschöpft. Irgendwann geht's dann nicht mehr. Ne? Ich hatte selber auch die Erfahrung gemacht, nach meiner dritten Schwangerschaft eben im Wochenbett. Da hatte ich nämlich dann eine Woche lang einen Milchstau und da habe ich dann eben auch Online-Stillberatung in Anspruch genommen. Und ich fand es so schön, weil ich eben im Bett lag mit meiner Kleinen und mich so verbinden durfte mit meiner Stillberaterin, die dann auch direkt, ja, geschaut hat. Sie hat, ja, leg mal an, zeig mir das mal und so, ja, und mir dann wirklich geholfen hat. Also ich fand das wahnsinnig toll, ja. Weil das bringt die Frauen dann nämlich wirklich aus dieser Isolierung, aus diesem Gefühl, komplett alleingelassen in diese Situation zu sein, einfach in das Gefühl, ha, da ist jemand für mich da. Und man kann ja noch so viel schimpfen auf diesen Trend, auf diesen Online-Trend. Es wird dem auch unterstellt, dass es dann weniger menschlich ist oder so. Aber das muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil. Also ich finde, dass da noch viel mehr Verbindung möglich ist.
Genau, das Einzige, was man nicht tun kann, ist, die Frau anzufassen. Ist also, dafür muss sie dann woanders hin. Aber ansonsten, diese innere Berührtheit, ja, das erlebe ich auch so, die funktioniert, das ist ganz verrückt. Man sieht sich und das ist direkt, hat man so ein Gefühl vom anderen und ja,
stimmt.
Das erlebe ich auch so, total spannend. Ja, Gehst du denn mit deinen Frauen in den Kursen auch ein auf die Bindung zum Baby nach der Geburt oder also in der Schwangerschaft machst du das wahrscheinlich sehr verstärkt? Ja, ist für mich auch immer so, gerade in der Schwangerschaft, das ist ja sowas Präventives, denke ich immer. Wenn man da schon einfach bewusst, ja, und da auch schon in den Körper spürt, so ganz bewusst, ne, und dass die Frauen, die zu dir kommen werden, das ja alles auch so machen oder das sich auch wünschen. Und das ist, finde ich, immer so eine tolle, ist ja auch schon präventiv für, wenn eben die Geburt vielleicht nicht so kommt, wie man sie sich erträumt hat. Oder? Siehst du das auch so?
Ja, also mein Ansatz ist da wirklich auch hauptsächlich bei den Frauen, weil ich denke, dass die eigene Verbundenheit zu sich selber und da spreche ich einfach auch viel über, wie kann ich mich, also kann ich mich gut spüren? Nehme ich mich wahr? Wie nehme ich mich wahr? Was ist spürbar? Dass das so der Grundstein ist, weil wenn ich mich selber spüren kann, wenn ich selber mit mir verbunden bin, dann kann ich natürlich auch mich in andere einspüren, mich ins Baby einspüren, um so zu erfahren, was braucht dieses kleine Wesen, was will es mir sagen. Es ist ja dann doch auch gerade in diesen ersten Wochen eine Improvisation. Ja, also ich weiß noch damals beim Tanzen, ich habe zeitgenössischen Tanz studiert, dass da, wir hatten viel so Kontakt-Improvisation, wo man sich eben mit einem anderen Körper verbindet und dann einfach in die Improvisation geht und einfach schaut, was tut sich so auf in der Bewegung. Und das, muss ich sagen, ist irgendwo auch ähnlich in dieser Kommunikation mit dem Baby in der ersten Zeit. Ja, man improvisiert halt, ja. Man fühlt sich in sich ein, was ist bei mir gerade spürbar? Ah, okay, was ist beim Baby spürbar? Und dass das in dieser Wochenbettzeit gerade auch noch eine sehr offene, weiche Zeit ist, auch eine dunkle Zeit sein kann, ja, wo wirklich auch viel Traurigkeit, viel Leere, viel Erschöpfung hochkommt, was aber hochkommen darf. Also ich denke, das ist einfach auch diese Ambivalenz, die sich zeigt, nicht nur bei der Mama, die jetzt denkt so, ah, das Kind habe ich mir echt von Herzen gewünscht, aber jetzt ist es da, das ist, wow, jetzt ist es doch nochmal was anderes, als ich mir vorgestellt habe. Und auch beim Baby, ja, das hat sich, diese Seele hat sich entschlossen, hier runterzukommen und oben ist eh alles toll, weil man ist zu 100% verbunden mit allem und hier unten ist man halt, bumm, wahnsinnig in diesem Materiellen, im Körper drin und man spürt Dinge, die man schon längst wieder vergessen hatte. Dass da auch die Ambivalenz da ist. Und so, boah, ich habe mir das so schön vorgestellt, aber jetzt bin ich hier unten. Puh, das ist doch nochmal, ja, hart irgendwie alles. Und dass das dann auch sein darf. Und da darf man sich ruhig auch so durchimprovisieren und einfach immer wieder in sich einspüren und ins Baby einspüren. Und ich glaube, das ist halt da auch wichtig für die Frauen, die ihre Geburt traumatisch erlebt haben, dass sie sich selber erlauben und wenn das alleine nicht möglich ist, eben einfach auch sich Hilfe holen, um wieder ins Spüren zu kommen. Auch wenn da erst einmal ganz viel Dunkles auftaucht, aber es darf auftauchen und abfließen, weil auch das Baby spürt ja das im Untergrund schwelen. Und ich denke, da ist es immer besser, es kommt an die Oberfläche und es wird benannt, um was es sich da handelt. Damit auch das Baby da spüren kann, okay, so fühlt sich tiefe Traurigkeit an und Enttäuschung und Erschöpfung und das ist ja beim Baby auch spürbar und das darf abfließen und dann darf man nach und nach immer wieder mehr zu sich kommen. Ja.
Ja, dieses Tabuthema Mutterliebe, ne, das muss unbedingt raus in die Welt, also dass die Frauen einfach auch wissen, dass sie nicht alleine damit sind, weil oft ist es ja so, dass sie sich gar nicht trauen, das auszusprechen, ne? Dass sie zum Beispiel jetzt nicht voller Glück und Kuschelhormonen und allem sind, sondern dass sie halt wirklich erstmal auch Zeit vielleicht für sich brauchen, Zeit, wie du sagst, zum Spüren, bevor sie überhaupt mit dem Kind was anfangen können.
Es ist ja auch so ein starker Kontrast zu dem, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt und dann, wie sich ein Wochenbett anfühlt. Das ist ja wirklich, es ist ganz, ganz, ganz anders. Und da ist dann vielleicht auch so ein bisschen Sehnsucht dann da wieder nach dieser Einheit mit dem Kind, nach dieser Körpereinheit, die halt in der Schwangerschaft war und die jetzt dann aber anders ist. Also da eben sich da auch das auszusprechen und sich das Erlaubnis zu geben, dass da nicht immer alles eitel Sonnenschein sein muss, sondern dass das auch dazugehört, ne? Dass dieses Dunkle auch dazugehört.
Ja. Ja, jetzt haben wir doch einiges abgegrast und besprochen. Sehr schön. Ich stelle natürlich deine Seiten gerne hier noch unten in die Shownotes. Da könnt ihr natürlich Nina finden, aber ihr könnt sie auch googeln, findet ihr sie auch. Sie ist sehr präsent mit YouTube-Kanal und allem Möglichen. Also ihr findet schon viel Stoff auch zum Bearbeiten, auch wenn ihr erstmal noch keinen Kurs buchen wollt. Ne? Hast du ja schon echt einiges auch im Umlauf, wo man schon was mit anfangen kann. Und ja, das findet ihr alles hier unten. Genau. Und von daher würde ich sagen, wir beenden jetzt unser schönes Interview.
Ja, super.
Ich danke dir sehr, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke, Annabelle.
Ja, und dann sage ich vielleicht bis bald.
Ja, genau.
Mach's gut und hab einen schönen Tag.
Danke dir. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Hallo, tschüss.